Ich habe für heute Abend eine der 34 Lehrreden der längeren Sammlung herausgesucht. Die längere Sammlung hat ja so eine bestimmte Eigenheit, nicht nur, dass da die langen Lehrreden zusammengestellt sind, sondern hier haben wir oft mythologischen Stoff. Da geht es darum, Dhamma auch erzählerisch mal darzustellen. Diese Lehrreden haben oft einen Jenseitsbezug. Es passieren seltsame Dinge, also aus dem normalen Alltag heraus empfunden seltsame, übernatürliche Dinge. Und meistens werden diese Vorkommnisse benutzt, um irgendetwas, was zur Buddhas Zeiten gerade aktuell war, damit zu erläutern und zu erklären. Und das, was ich ausgewählt habe, ist die 19. Lehrrede, Govindo oder Mahagovindo. Und ich will versuchen, ein bisschen was von der Essenz rüberzubringen, einige Episoden zu lesen, weil die Lehrrede insgesamt für uns zu lang ist. Und um uns hineinzubringen in das Thema, will ich den ganzen Vorspann zusammenfassen. Also stellt euch vor, der Buddha befindet sich gerade in Rajagaha, auf der berühmten Geierspitze, da bekommt er Besuch. Und dieser Besuch ist schon ungewöhnlich für uns, nämlich eine Gottheit besucht ihn, die Gottheit mit den fünf Strahlen, wie sie genannt wird, Panchasika. Und diese Deva spricht zu dem Buddha und sagt, ich möchte dir mal erzählen, was vor einigen Tagen bei uns im Götterhimmel passiert ist. Und da sagt er, vor kurzem, es war Vollmond, da haben sich die Götter der 33 und die Götter der vier großen Könige haben sich versammelt in der großen Versammlungshalle. Die treffen sich ja da regelmäßig. Und da haben wir auch über den Buddha gesprochen. Und der Anlass war, dass wir da oben festgestellt haben, seitdem der Buddha lehrt, werden die Götter mehr, die nehmen an Zahl zu. Und die üblen Gestalten, nicht die Asuras, die nehmen ab. Das hat uns doch alle sehr gefreut. Und da haben wir uns auch mal darüber ausgelassen, welche herausragenden Qualitäten so ein Buddha hat. Und als wir dabei waren, kam nördlich ein heller Glanz auf. Und da wusste man noch nicht genau, was da jetzt passiert. Aber üblicherweise ist es so, wenn ein besonderer Glanz da am Himmel auftaucht, können wir damit rechnen, dass Brahma erscheint. Also eine Gottheit aus der nächsthöheren Ebene. Und, sagt Panchasika, da haben wir unsere Versammlung erstmal nicht aufgelöst, sondern wir haben erstmal gewartet, was passiert. Und siehe da, nach kurzer Zeit ist dieser Brahma auch erschienen. Der tut es manchmal, um auch diese Götter aus seiner höheren Perspektive zu belehren. So, und dieser Brahma, Sanan Kumaro heißt er, hat nun seinen Götterkollegen erzählt eine Geschichte aus einer mythologischen Vorzeit. Aus einer Zeit, in dem ein König die Sampati geherrscht hat. Und im Zentrum dieser Erzählung steht ein Mann, der Jyotipalo heißt, mit seinem Eigennamen, der aber später Govindo bzw. Mahagovindo genannt wird. Und das ist der Hintergrund, warum unsere Lehrrede so heißt, wie sie heißt. Klammeranmerkung, Govindo ist kein Eigenname, sondern eher so ein Ehrentitel oder eine Amtsbezeichnung, sage ich mal. Wer sprachlich sich ein bisschen auskennt, liest vielleicht das Wort Inda heraus, Indo, was gleichbedeutend ist mit Indra, das ist ja ein Herrscher auch in der Himmelswelt. Und Go ist das Rind und Govindo ist der Herrscher über die Kühe, also der tollste Stier sozusagen. Und das drückt aus die Funktion dieses Govindo, dass es jemand ist, der nicht so mit der großen Masse läuft, sondern im Rahmen seines Lebens auch eine herausragende Rolle gespielt hat und besondere Eigenschaften hatte. Fragen wir uns, wer ist dieser Govindo, um das mal kurz einzusortieren. Also dieser Mann ist brahmanischer Herkunft, das heißt aus der Kaste der Brahmanen. Sein Vater war der Hofpriester am Königshof und dieser Govindo war befreundet mit dem Sohn des Königs Renu und mit ein paar anderen Adligen, die zur selben Zeit da mit ihm gelebt haben. Und als später der alte Priester gestorben war, übernahm er das Hofpriesteramt und der Sohn Renu übernahm das Königsamt. Und da beide miteinander befreundet waren, hat das auch ganz gut funktioniert. Es waren Vertrauensverhältnisse, sie haben sehr eng miteinander zusammengearbeitet. So, die Aufgaben, die dieser Govindo übernommen hatte, waren eine doppelte, wenn man so will. Einmal war er ja Priester, er war ein religiöser Mensch, der nicht nur für sich religiös lebte, sondern auch nach außen hin dieses Amt des Priesters übernommen hat. Und zum anderen hat er gleichzeitig als Berater des Königs in Regierungsgeschäften agiert. Das war früher oft so, dass die religiösen Leute auch Berater waren in diesen mehr weltlichen Zusammenhängen. Und daraus sehen wir schon, dass er ein relativ großes Aufgabengebiet hatte, dass er aber offensichtlich mit Bravour, großer Einsicht und großer Übersichtlichkeit auch erfüllt hat. Und deshalb ist ihm allenthalben ein guter Ruf vorausgegangen. Also man mochte ihn und hat ihn sehr geschätzt. So, und jetzt passiert aber etwas, was sein Leben richtig auf den Kopf stellt. Denn es taucht in der Bevölkerung über diesen Govinda eine Art Gerücht auf. Man hat eine bestimmte Meinung von ihm. Jetzt zitiere ich. Da ist denn der große Govinda-Priester späterhin in einen solchen rühmlichen Ruf gekommen. Selbst hat der große Govinda-Priester Brahma gesehen. Selbst hat der große Govinda-Priester mit Brahma gesprochen, Rede geführt, Rat gepflogen. Und da muss er sich sagen, das stimmt ja gar nicht. Als Priester, als brahmanischer Priester, war er sehr wohl vertraut mit dieser Vorstellung Gott Brahma. Das war für ihn ein selbstverständliches Ideal. Die ganze Tradition sagt es ja, dass diese Gottheit existiert. Aber bisher war das für ihn nur eine Wissens- und eine Glaubenssache, aber seine Erfahrung reichte noch lange nicht dahin. Das heißt, auch der Ruf, der sich jetzt verbreitet hat, ist der Realität relativ weit vorausgeeilt. So. Und da, also das hörte, fiel ihm ein, er war ja ein studierter Mensch, wird man heute sagen, fiel ihm folgender Satz ein. Wer die 4 Monate der Regenzeit einsam verbringt, in erbarmender Schauung einkehrt, der kann Brahma sehen, der kann mit Brahma sprechen, mit ihm Rede führen und Rat pflegen. Und das war die Praxis der damaligen Zeit oder die Hauptpraxis der damaligen Zeit, wenn man es denn gemacht hat. Das war nicht wirklich jetzt verbreitet und alltäglich, aber wer das sozusagen in der Spitze gemacht hat, dass man sich in der Regenzeit zurückgezogen hat, an einen stillen Ort, um Meditation zu üben, nicht nur 10 Tage, sondern während der 3-4 Monate der Regenzeit. Und da das ja an Brahma orientierte Menschen waren, haben sie eben Metta geübt oder hier ist genannt Erbarmen, Karuna geübt. Also sie haben versucht, die 4 Brahma-Viharas, diese Emotionen, diese herausragenden, die höchsten Emotionen, die es überhaupt gibt, einzuüben, weil sie dachten, wenn man sich auf dieses Niveau innerlich hebt, erzeugt man damit sozusagen auch eine innere Nähe zu diesem Brahma, zu diesem Wesen, zu dieser Lebensform generell und kann dann entsprechend auch das im Außen erleben. Und da ist es für ihn klar, wenn das so ist, mein Ruf ist besser als ich selbst, ich habe da noch nachzuarbeiten, ich weiß, wie man nacharbeiten muss, also muss ich jetzt ins Retreat gehen. Er entschließt sich dazu, jetzt die Regenzeit in Klausur zu gehen, verkündet es auch seinen Leuten und sagt, hör mal, ich ziehe mich jetzt zurück, ich will überhaupt nicht gestört werden, es soll niemand kommen, nur einer, der mir das Essen bringt. So, das hat er dann auch gemacht, im Osten der Stadt heißt es, hat er seine Unterkunft bezogen und hat 3 Monate, 4 Monate intensiv geübt. So, jetzt war die Zeit rum und was ist passiert? Nichts. Ja, da sagte ich, jetzt stehst du aber belämmert da. Jetzt hast du 4 Monate das gemacht, was du hast tun sollen. Hast dich Brahma annähern wollen, aber es ist nichts passiert. Er ist einfach nicht erschienen. Aber jetzt kommt das Schöne an der Geschichte. Brahma hat das natürlich mitgekriegt, wenn er so ein Irdischer so intensiv an ihn denkt und so intensiv diese Übungen macht, kommt es da auch an. Und nachdem dieser Brahma gesehen hat, in welcher misslichen Situation Govindo ist, ist er zu ihm herabgestiegen und hat sich manifestiert. Nicht? Also da heißt es im Text, Govindo ist in Beklemmung und in Zweifel geraten und der Brahma Sanan Kumaro will ihn daraus befreien. So, jetzt passiert Folgendes, zitiere wieder, da ist ihr Lieben dem großen Priester plötzlich eine Angst überkommen, er wurde bestürzt, das Haar sträubte sich, als er da die nie zuvor erblickte Gestalt sah. Jetzt fragt man sich erstmal, ja, warum erschreckt er denn? Weil er hat sich doch so gewünscht, dass Brahma erscheint. Das war doch sein ganzes Sehnen. Man müsste doch eigentlich unterstellen, dass er sich jetzt freut. Endlich ist es eingetreten, was ich die ganze Zeit mir gedacht habe. Aber auf der anderen Seite ist das auch überhaupt nicht verwunderlich. Man muss sich vorstellen, dass hier ein mehr oder weniger normaler Mensch mit schon guten Anlagen und inneren, ja, wie soll ich sagen, inneren emotionalen Qualitäten begegnet jetzt aber einem Wesen aus einer ganz anderen Dimension. Es ist nicht so, dass ein Mensch einem anderen begegnet, sondern ein Mensch mit hohen Qualitäten begegnet nun einem Brahma, der aus einer anderen existenziellen Region kommt. Obwohl dieser Brahma, um mit diesem Govindo kommunizieren zu können, schon eine andere Gestalt, eine gröbere Selbstgestaltung, wie es heißt, annimmt. Aber trotzdem ist das noch für ihn ein erschütterndes Erlebnis. Also es gibt christliche Theologen, die dafür auch ein Wort erfunden haben, weil das ja nicht nur eine Frage von Buddhisten ist, sondern es ist eine generelle Frage, wie empfinden Menschen, wenn sie mit dem Göttlichen in Kontakt kommen. Und da gibt es den Ausdruck Mysterium Tremendum. Ja, Tremendum ist das Zittern, also das innerliche Erschüttertsein, wenn man mit einer anderen Dimension oder dieser anderen Dimension in Berührung kommt. Und der Parallelbegriff ist Mysterium Faszinosum, denn es ist der zweite Teil, wenn man in Kontakt mit dem Göttlichen kommt, dass man innerlich auch völlig erhoben ist, dass man da auch merkt, jetzt geht in mir etwas ganz anderes ab, da ist eine Erfahrungsdimension, die eigentlich weit, weit über dem ist, was das Menschliche bedeutet und was man sich im Grunde ersehnt. Also das ist jetzt die Situation, dass das, was sich Govindo gewünscht hat, eingetreten ist, aber das ihn erstmal völlig durcheinander gebracht hat, was man nachvollziehen kann. Aber Govindo entschließt sich nun doch, ihn zu fragen, nicht? Also, oder ihn einzuladen. Schön, dass du da bist, setz dich doch so ungefähr und hier hast du was zu trinken, ja, so ungefähr. Und dann kriegt er von dem Brahma eine Antwort, indem er sich sozusagen vorstellt, wer steht denn vor dir? Ich bin der Jüngling, wie man sagt, von Ewigkeit im Himmelreich. Die Götter kennen alle mich, gar wohl, Govindo, merke dies. Also Brahma stellt sich vor und sagt, ich heiße Sanan Kumaro. Kumaro ist das Wort für Jüngling und Sanan ist immer, ewig. Also sagt, ich bin der, der immer jung bleibt. Das ist natürlich etwas, was mit einem buddhistischen Weltbild nicht ganz übereinstimmt. Aber zur damaligen Zeit war ja das vorherrschende Weltbild das Brahmanische. Und brahmanisches Weltbild umschließt einfach diese Aussagen, die ich jetzt nochmal näher erläutern will. Die verblendete Sicht aus buddhistischer Perspektive betrachtet, verblendete Sicht, drückt der Brahma selbst aus, ohne dass er es weiß. Er sagt nämlich, ich bin zur höchsten Freiheit gekommen. Also ich habe das Weltliche alles hinter mir gelassen, zu dem normalen Alltagskram, den Weltenwandel, den habe ich abgelegt, der geht mich gar nichts mehr an, da bin ich völlig entrückt, ich bin zur höchsten Erhabenheit aufgestiegen. Das ist seine Selbsteinschätzung. Und aus einer anderen Lehrrede kennen wir folgende Formel, die ich auch nochmal vorlesen will, um das Ganze deutlicher zu machen. Wo auch ein Brahma gefragt wird, was bist denn du für einer? Ich bin Brahma, der große Brahma, der Übermächtige, der Unübermächtigte, der Allsehende, der Selbstgewaltige, der Herr, der Schöpfer, der Erschaffer, der Höchste, der Erzeuger, der Erhalter, der Vater von allem, was da war und sein wird. Das ist die Selbstauffassung eines Brahma. Höchstes Wesen, das es in dieser Welt gibt, allwissend, ja, und Schöpfer aller anderen Wesen. Und dummerweise ist das Pendant bei den Menschen entsprechend. Sie erleben Brahma als ihren Gott, das ist das höchste Ideal, das es gibt in der Welt. Sie erleben sich als vergänglich, sie erleben sich als von Gott geschaffen und sie hoffen nach dem Tod mit entsprechender Praxis und entsprechender Lebenshaltung eben bei Brahma zu erscheinen, auch in einer Region existenziell aufzutauchen, wo alle existenziellen Probleme erledigt sind. So stellt er sich also vor. Und jetzt bittet Govinda um ein Gespräch, nachdem er weiß, mit wem er es jetzt zu tun hat, und überlegt sich kurz, ja, was frage ich denn jetzt den Brahma? Soll ich den fragen, wie man weltliches Wohl erreichen kann? Dann sagt er, nee, das brauche ich ja nicht zu fragen, das weiß ich ja selbst. Ich lehre ja meine Mitmenschen, wie sie weltliches Wohl erlangen, brauche ich also nicht zu fragen, habe selbst Ahnung. Ich frage, wie es aussieht nach dem überweltlichen, nach dem jenseitigen Wohl, wie komme ich dahin? Zitat: Ich frage Brahma, ihn, der ewig jung ist, in Zweifel den, der ohne Zweifel klar sieht, wo muss man stehen und wo muss man und wie muss man sich üben, um einzugehen unsterblich in die Brahma-Welt? Also das ist sein Anliegen. Wie kann ich brahmische Existenz erlangen, weil man dort unsterblich ist? Und der Brahma weiß das und gibt ihm eine Antwort. Wer ohne Eigensucht auf Erden, Priester, in sich geeint, Erbarmen übt im Herzen, nicht rohe Düfte liebt und nicht mehr Paarung pflegt, so muss man stehen und so sich üben, um einzugehen unsterblich in die Brahma-Welt. Also das ist jetzt in 5 Zeilen sozusagen ein umfassendes spirituelles Programm in Stichworten zusammengefasst, wie man das Ziel erreicht, das Govinda genannt hat. Und Govinda, der sich das angehört hat, rekapituliert das mal für sich. Das ist ihm nicht alles neu. Er rekapituliert, ob er das richtig verstanden hat. Und sagt, auf Erden ohne Eigensucht. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist, dass man die üblichen weltlichen Bedürfnisse, die kleinen und großen sinnlichen Befriedigungen nicht mehr hat. Dass man sich von Besitz und Eigentum und Macht und entweder innerlich zurückzieht oder auch äußerlich den Entschluss fasst, in die Hauslosigkeit zu gehen. Also das habe ich sozusagen begriffen. Dann sagt er, man soll von Vielfalt zurücktreten. Ja, das habe ich auch verstanden. Man muss sein eigenes Herz so verändern, dass man eben mehr aus dem eigenen Herzen leben kann, aus dem geeinten Herz, aus der inneren Sammlung, aus einem Samadhi-Zustand und weniger von der äußeren Vielfalt und Buntheit. Also das ist, was wir Herzensfrieden nennen oder Einigung des Herzens, Sammlung, also Vertiefung. Das ist sozusagen die Erhellung und Glättung von Citta. Samadhi. Ein dritter Punkt, ja, wenn man in die Brahma-Welt aufsteigen will, dann muss man natürlich die vier Strahlungen üben. Man muss die Emotionen in sich groß machen, die dort einfach die Normalität ausmachen. Und er nennt als ein Beispiel das Mitempfinden, Karuna. Und dann kommt aber eine Frage, denn er sagt, also, aber was du da mit den rohen Düffen gemeint hast, das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Also mit dieser Aussage, die rohen Düfte, kann er nichts anfangen. Und da fragt er denn, frag mal, was ist denn damit gemeint? Antwort folgt sofort. Dem Zorne frönen, Raub begehen, Betrug, Verrat, habsüchtig, geizen, eitel sein und neidverzehrt, gelüstig, unbeständig, andern Unrecht tun, an Gier und Hass, an Rausch und Wirrsinn dargewohnt. Bei solcher Sitte ziehen sie ein den rohen Duft, in Höllen sinkend, abgekehrt der Brahma-Welt. Also Sanan Kamaro nennt hier eine ganze Palette von Verhaltensweisen, von inneren Einstellungen, von Gehaben, die eben unter rohen Düften zu verstehen sind, die nichts mit der Brahma-Qualität zu tun haben, sondern im Gegenteil nicht mal in der Menschenwelt, Menschenexistenz halten, sondern direkt nach abwärts führen. Und es scheint jetzt wie so bunt gewürfelt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Eigenschaften, die da genannt sind. Aber wenn man das mal jetzt ein bisschen mit dem analytischen Blick anschaut, wird man feststellen, dass der die Dinge auftauchen, die immer auftauchen. Warum auch nicht? Die müssen ja immer auftauchen, weil es den existenziellen Gesetzen entspricht. Da ist von Vyapada die Rede. Nicht sozusagen als Wort, aber von der Sache, Feindseligkeit, nicht? Stichworte Betrug, Raub, Verrat, da wo man andere Wesen wirklich schadet. Dann ist von Vihingsa die Rede, also Rücksichtslosigkeit, Nächstenblindheit. Wenn man geizig ist, wenn man eifersüchtig ist, wenn man andere belästigt, wenn man zornig wird, wenn man all diese Eigenschaften hat, die wir auch aus unserem Leben noch relativ gut kennen. Und dann ist auch die innere Haltung von Karma genannt. Also diese Abhängigkeit von sinnlicher Befriedigung haben wollen, genießen wollen, wobei das in Klammern gesprochen bei Neumann gar nicht so gut rauskommt. Er sagt unbeständig, aber in Pali steht begehrlich. Und es heißt anderen Unrecht tun in der Übersetzung, aber nach dem Pali müsste es heißen, andere quälen und belästigen. Also das fällt da in den Bereich Nächstenblindheit und Übelwollen hinein. Also diese drei negativen Grundhaltungen sind da genannt. Und es sind auch wörtlich genannt die noch dahinterliegenden psychischen Kräfte, die wir immer Gier, Hass und Verblendung nennen, die hier auch genauso genannt werden, nur zusätzlich noch Rausch. Das ist ja gerade in unserer Zeit aktuell jetzt ein Phänomen, das durch Deutschland und die Welt wabert. Ihr wisst, was ich meine. So, und das sind, sagt der Buddha, die Eigenschaften, die nicht nur, ich sagte das schon, verhindern, dass man zu Brahma aufsteigt, sondern die rohen Düfte, das ist das, was niederzerrend ist, in Höllen sinkend abgekehrt der Brahma-Welt. Also starke moralische Defizite und Deformationen führen eben in die entgegengesetzte Richtung. Ich habe mich gefragt, warum Govinda ausgerechnet mit den rohen Düften nichts anfangen kann. Ich habe mir zwei Antworten zurechtgelegt. Die eine ist ganz banal, wahrscheinlich stimmt die, er kann da einfach den Ausdruck nicht. Ja? Jeder hat ja so ein bisschen seine spezielle Sprache, wie man Dinge formuliert und das eine versteht man, das andere versteht man nicht. Es kann aber auch noch den psychologischen Hintergrund haben, dass das für Govinda von der Übung von seinem Leben gar kein Thema mehr war. Ja? Von seiner ganzen Lebenssituation zeigte er ja, dass er damit nichts mehr zu tun hatte. Da war er im Grunde ja schon weitgehend drüber hinaus gewachsen. So, wir fragen, was macht man denn, wie muss man üben, um in die Brahma-Welt zu kommen? Vier Aspekte hat Govinda genannt oder wiederholt und ein fünftes bleibt noch übrig. Nicht rohe Düfte lieben, das haben wir gesagt, und nicht mehr der Paarung pflegen. Heißt auf Deutsch also keine Sexualität mehr. Es ist klar, dass Hassformen nach unten führen und auch was die grobe, ständige, tiefe Verletzung der Silas in Bezug auf Sexualität angeht, bedeutet es auch nicht unbedingt Fortschritt, um das vorsichtig zu sagen. Aber Sexualität an sich ist ja ethisch neutral, aber nicht neutral in Bezug auf die Existenzform, die man annimmt, wenn man sozusagen im sexuellen Zuhause ist. Sexualität hält an der Karma-Welt fest. Ja, neben dem Gaumengenuss, neben dem gerne Essen, ist Sexualität der zweite große Brocken, der uns einfach in dieser Welt festhält. Und da sozusagen nochmal ein Fremdzitat, um das nochmal zu beleuchten, ihr kennt das aber alle. Keine andere Gestalt, Stimme, Duft, Geschmack, Berührung kenne ich, die das Herz des Mannes so fesselt wie die Gestalt und so weiter der Frau. Keine andere Gestalt, Stimme, Duft, Geschmack, Berührung kenne ich, die das Herz der Frau so fesselt wie die Gestalt des Mannes. Damit ist es sozusagen auf den Punkt gebracht, diese innere Fesselung, hier wird ja von Fesseln gesprochen, das heißt die innere Fessel, die dadurch entsteht, dass man Interesse, Anziehung, Neigung zu dem jeweilig anderen Geschlecht hat. Und solange das da ist, solange die Geschlechter wechselseitig aufeinander bezogen sind, sind sie in der sinnlichen Welt auch verhaftet. Gibt es gar keine andere Möglichkeit. Auf Deutsch, wer es immer noch nicht verstanden hat, wer zu brahmischer Existenz kommen will, muss Sexualität sozusagen abhaken. Aber nicht nur, indem er sagt, naja, ich schlafe jetzt in einem anderen Zimmer, sondern das muss eine innere Unabhängigkeit sein. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt den sexuellen Akt oder sexuelle Akte irgendwie lässt, sondern es geht darum, dass man letztlich auch alles wollen, alles denken, alles mögen, alles verlangen in diese Richtung einfach ja, überwindet, beiseite tut. In Klammern immer wieder dazu gesagt, weil man Besseres findet, nicht weil man sich jetzt da irgendwie quälen soll. Nee. Das ist Govinda sozusagen am Schluss noch mitgegeben und wie uns die Lehre zeigt, ist es bei ihm noch nicht ganz so weit. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Nicht? Brahmisches Wesen ist ja eine Existenzform jenseits der Polarität von Mann und Frau. So, das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Nicht, dass es da Männer gibt und Frauen gibt, die sich nur lieb angucken und über Lehrreden reden. Sondern auf dieser existenziellen Ebene ist diese Zweiheit von Mann und Frau einfach nicht da. Sie ist nicht mehr vorhanden, weil die Wesen innerlich so geworden sind, dass sie das, was ihnen jeweils gefehlt hat und sie im anderen Geschlecht suchen, in sich auch haben. Und wir wissen ja aus der 27. Lehrrede der längeren Sammlung, dass dieser brahmische Zustand der eigentliche Zustand am Anfang eines jeden Weltzeitalters ist. Zur Erinnerung. Einzig Wasser geworden aber ist es zu jener Zeit. Tiefdunkel, tiefdunkle Finsternis. Es gibt keinen Mond und keine Sterne. Es gibt keine Sterne und Planeten. Es gibt weder Nacht noch Tag. Es gibt keine Monate und Wochen. Es gibt keine Wenden und Jahre. Es gibt weder Weib noch Mann, die Wesen sind eben nur als Wesen aufzuweisen. Das heißt, dass das, was der Mensch als völlig normal empfindet, Sexualität, dass das im Grunde eine Abirrung ist. Es ist eine Abirrung insofern, als eine ursprünglich vorhandene Einheit zerbrochen ist. Was vorher ein Ganzes war, ein harmonisches Ganzes, zerbricht in zwei Teile und muss sozusagen wieder künstlich zusammengeführt werden. Und der Weg zu Brahma ist im Grunde eine Rückwärtsentwicklung zu dieser ursprünglichen Einheit. Also der Weg zurück zu einem Zustand, der harmonischer war, als der, in dem wir jetzt leben. Ich sagte schon, Govindo ist an dieser Stelle noch nicht ganz so weit, denn der Text spricht von 40 ebenbürtigen Frauen. Er konnte sich das offensichtlich leisten. In seinem Job hatte er ihn entsprechend auch Anhang. Klammeranmerkung. Und das ist übrigens das, was der Buddha später immer an den Brahmanen kritisiert hat. Ihr habt ja eure eigenen Ideale vergessen. Ihr kümmert euch ja gar nicht mehr darum, dass ihr eins werdet mit Brahma, sondern das Keuschheitsideal habt ihr lange an den Nagel gehängt. Im Gegenteil, es war schon damals so, dass auch die Pfarrer nicht viel anders waren, als mancher Pfarrer das heute ist. Ich sage das in aller Vorsicht. So, das ist die Konsequenz. Oder was ist die Konsequenz? Govindo ist ja kein Dummer, der sieht sofort, wenn das so ist, wie das scheint, dann muss ich mich anders verhalten als bisher. Diese Zielvorgaben, die ich zu meinen eigenen gemacht habe, können im Hausleben einfach nicht erfüllt werden. Das geht nicht. Also beschließt er den Gang in die Hauslosigkeit, will Familie, Beruf etc. verlassen und teilt es natürlich seinem Umfeld mit. Mit anderen Worten, lieber König Renu, bitte sucht dir einen anderen Minister und ihr anderen sucht euch bitte einen anderen spirituellen Lehrer. Mit mir geht es nicht mehr. Aber die haben erstmal gar kein großes Interesse dran. Ja, weil sie eher versuchen, dann ihn nochmal zurückzuhalten, wie das normalerweise der Fall ist. Veränderungen sind nie schön. Wenn es dann heißt, wir wollen die Frauen lassen und wir wollen die Männer lassen, ja, dann ist doch nicht jeder gleich einverstanden. Also versuchen sie, ihn zu ködern. Zitat von Seiten der Adligen, die ihn halten wollen. Diese Priester sind ja, wie wir wissen, gierig nach Geld. Wenn wir nun den großen Govinda-Priester mit Geld gefügig machten, hat aber nicht funktioniert. Diese Priester sind ja, wie man weiß, gierig nach Weibern. Wie wenn wir nun den großen Govinda-Priester mit Weibern gefügig machen, hat aber auch nicht funktioniert. Ja? Also der Adel steht sozusagen für die Weltzuwendung, für die Weltverhaftung, für den sinnlichen Teil der Welt. Und damals war jetzt nicht unbedingt große Neigung zu diesen Idealen, die man noch kannte, aber wie bei uns heute auch, die kennt man eben nur, aber geht ihnen nicht unbedingt nach. Und wie wir auch von dem Erwachten wissen, muss sozusagen die Priesterschaft auch schon relativ korrumpiert gewesen sein, was Sexualität angeht. Also deshalb versuchen sie, ihn einfach mal zu halten. Aber Govindo hat wirklich tief diese existenzielle Dringlichkeit gesehen. Es war ihm wirklich ein Anliegen, dieses Ideal, das er auch ein Stück weit schon innerlich als realisierbar und realisierenswert empfunden hat. Das war ihm ein wirkliches Anliegen, das auch umzusetzen. Und deshalb verabschiedet er sich der Reihe nach von seinen Kompetenzen im staatlichen Sektor, im religiösen Sektor, bei seiner Familie etc. und sagt, Leute, also ich gehe. Und dann gibt es so einen kleinen Umschwung, dass doch einige, die ihn als so vorbildhaft in diesem Leben erlebt haben, sich gesagt haben, wenn der diesen Schritt tut, dann wollen wir den auch gehen, denn der weiß, um was es geht. König Renu war sofort dabei. Der wusste sofort, aber sozusagen das Umfeld war ein bisschen zäh, ist aber dann doch auch angeschubst. Und wie es dann heißt, es sind Tausende mit ihm losgezogen, um diesen spirituellen Weg zu gehen. So, kurzer Blick noch auf diese Praxis selbst. Wir haben ja schon gesagt, dass es eine Praxis ist, die aus dem alten Brahmanentum rührt, und die will ich im Original nochmal zitieren. Der große Govinda-Priester hat mit liebevollem Gemüte nach einer Richtung strahlend verweilt, danach einer zweiten, dann nach einer dritten, dann nach der vierten, ebenso nach oben und unten. Überall in allem sich wiedererkennend, hat er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem durchstrahlt. Und in derselben Formulierung wird nochmal gesagt, dass er dann die ganze Welt in alle Richtungen mit Erbarmen durchstrahlt hat, mit Freude durchstrahlt hat und dann mit Gleichmut durchstrahlt hat. Diese Übungen werden ja die vier Brahma-Viharas genannt. Brahma-Vihara heißt ja, Aufenthaltsorte von Brahmas oder innere Zustände, Erlebensweise, wie sie Brahmas haben. Neumann nennt es die Strahlungen. Das ist sozusagen ein bildhafter Ausdruck dafür, dass man sozusagen von einem Zentrum her alle anderen lebenden Wesen mit dieser Emotion, mit dieser inneren Haltung durchstrahlt. Und das sind im Grunde Samadhi-Zustände. Das ist nicht einfach nur, ich denke mal lieb an jemand, sondern das sind, wenn sie in der Vollkommenheit geübt werden, Samadhi-Zustände, das heißt Zustände der Ich-Du-Gleichheit, der inneren Sammlung, der Weltüberwindung, wo das Getrenntsein des Empfindens von Ich und Du aufgehört hat, wo das Freund-Feind-Denken einfach keine Rolle mehr spielt, wo man, wie es im Text immer mal wieder heißt, in allem sich wiedererkennt. Da ist nichts Fremdes, da ist sozusagen ein Herz und eine Seele, sagt man in unserer Sprache auch. Und diese Haltungen, um die es geht, haben so eine innere Steigung. Es ist immer der Beginn bei Güte, Mitempfinden, nein, Güte, wie soll ich sagen, Wohlwollen nenne ich es gern. Dann zweitens das Mitempfinden, dann innere Freude, Mitfreude und dann Gleichmut. Und in der Vollendung, dass wir uns das klar machen, ist das ein Zustand, der eben nicht mehr menschliche Qualität hat, sondern eine göttliche Qualität. Deshalb werden sie auch die göttlichen Verweilungen genannt. Und wenn man das innerlich wirklich in sich so ausbaut und so ja, zur zweiten oder zur ersten Natur macht, bleibt nichts anderes übrig, als dass man in den entsprechenden Daseinsbereichen auch wiedergeboren wird. Und das will ich noch darstellen. Dann und damals, oder die nun damals als Jünger des großen Govinda-Priesters ganz und gar sein Gebot verstanden hatten, also ganz und gar, die gelangten bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf gute Pferde zur brahmischen Welt empor. Die nicht ganz und gar das Gebot verstanden hatten, die gelangten bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode entweder zur Gemeinschaft mit den selbstgewaltigen Göttern jenseits unbeschränkter Freude oder gelangten empor zur Gemeinschaft mit Göttern unbeschränkter Freude oder auch empor zur Gemeinschaft mit den seligen Göttern, auch zur Gemeinschaft der Schattengötter oder zur Gemeinschaft der 33 Götter, gelangten auch empor zur Gemeinschaft mit den Göttern der vier großen Könige, die sich aber einer ganz untergeordneten Art hinzugesellten, gesellten sich den Scharen der Himmelsboten zu. Ja, lange Formel, aber sie drückt was Wichtiges aus. Eine Methode funktioniert nur, soweit man sie beherrscht und umsetzt. Wer das vollkommen tut, kann ein vollkommenes Ergebnis erwarten. Und wer das nur halb tut oder mal so nebenbei, der kann auch nur die entsprechenden Konsequenzen erfahren. Und hier heißt es, um es zusammenzufassen, wer perfekt ist, erscheint bei den Brahmas selbst. Wer so ein bisschen was drauf hat, erscheint bei den untersten, bei den alleruntersten sinnlichen Gottheiten. So, und jetzt kommt da eine Wendung in unserer Geschichte. Insofern dieser fünfstrahlige Deva, der Panchasika, der die ganze Story ja erzählt hat, jetzt auf einmal den Buddha fragt, und erinnerst du dich daran? Weißt du noch? Und der Buddha sagt, ich erinnere mich, Fünfstrahliger. Ich bin damals der große Govinda-Priester gewesen. Ich habe jenen Jüngern den Weg zur Gemeinschaft in brahmischer Welt gewiesen. Heißt, dass diese Lehrrede eigentlich den Inhalt eines Jataka hat, also eine Wiedergeburtsgeschichte, eine Erzählung, die etwas über den Werdegang des künftigen Buddha aussagt. Mit anderen Worten, dieser Jotipalo gleich Govindo ist der frühere, der ehemalige Bodhisattva, also der werdende Buddha, der damals eben als höchstes religiöses Ziel das Erreichen von Brahmaloka, der Brahma-Welt, hatte und in seinem Leben auch etwas für damalige Zeiten wie eine Erfolgsstory geschrieben hat. Guck, ich hab's gemacht, ich hab's erreicht, ich bin draußen. Ich habe mit all dem nichts mehr zu tun, ihr lieben Leute, womit ihr noch zu kämpfen habt. Was Govinda eben nicht gesehen hat, ist die eigene Begrenzung, dass er, Anführungsstriche, nur im Brahma-Himmel gelandet ist, also nur eine brahmische Existenz erreicht hat und nichts darüber hinaus. Später hat er sehr wohl die Mangelhaftigkeit gesehen, denn, das sollte man sich klar machen, dass auch brahmische Existenz eine unzulängliche Existenz ist. Es ist nämlich eine bedingte, gewordene, geschaffene Art der Existenz und insofern ist sie wandelbar, ist vergänglich, auch wenn sie sehr lange dauert, ist sie irgendwann vorbei. Und das bedeutet zugleich, dass selbst in diesem erhabenen Zustand, muss man sagen, das Thema Ende von Dukkha, Ende von Leidhaftigkeit nicht erreicht hat oder nicht erreicht ist, weil es immer noch Bindungen zum Weltlichen, zum Gewordenen, zum Vergänglichen gibt. Das hat er sozusagen dann später erkannt, doch hat da jenes Asketentum nicht zur Abwehr, nicht zur Wendung, nicht zur Auflösung, nicht zur Aufhebung, nicht zur Durchschauung, nicht zum Erwachen, nicht zum Erlöschen geführt, sondern nur zur Einkehr in brahmische Welt. Also das war damals eine Revolution, nicht? Weil damals jeder dachte, das ist der höchste Standard. Ja, mehr kann man nicht erreichen. Aber der Buddha kam dann und sagt, Leute, das ist es noch nicht. Die in sieben Worten ist das mal ausgedrückt, dass es jeder wirklich auch versteht. Das ist immer noch nicht die völlige Auflösung, das völlige Erlöschen von unbedingten Phänomenen. Und zugleich, das ist der letzte Satz zur Lehrrede, zugleich sagt der Buddha, inzwischen ist erkannt, dass das ein begrenzter Zustand ist und inzwischen ist auch erkannt, wie man selbst diesen begrenzten Zustand noch überschreitet. Das ist der edle achtfache Pfad. Und wer dieser Praxis folgt, der kann auf, Zitat jetzt gleich, folgende Zukunftsaussichten hoffen. Die da aber bei mir als Jünger, also bei mir, nicht bei einem Brahma, sondern bei einem Buddha, als Jünger ganz und gar das Gebot verstehen, die können den Wahn versiegen lassen und die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich offenbar machen. Die nicht ganz und gar das Gebot verstehen, die können nach Vernichtung der fünf niederzerrenden Fesseln emporsteigen, um von dort aus zu erlöschen, nicht mehr zurückzukehren nach jener Welt. Die nicht ganz und gar das Gebot verstehen, die können auch nach Vernichtung der drei Fesseln, von Gier, Hass und Irre erleichtert, fast schon geläutert, nur einmal wiederkehren, nur einmal noch zu dieser Welt gekommen, dem Leiden ein Ende machen. Die nicht ganz und gar das Gebot verstehen, die können auch nach Vernichtung der drei Fesseln zur Hörerschaft gelangen, dem Verderben entronnen, zielbewusst der vollen Erwachung entgegeneilen. Also hier ist parallel was Ähnliches gar gesagt wie vorher. Wer es richtig macht, der kommt raus. Wer es halbherzig macht, der kommt auch voran, aber er bleibt irgendwo noch da hängen. Und wer es wenigstens ein bisschen macht, der kann den Stromeintritt erreichen. Und trotzdem ist das was ganz anderes als alles, was vorher war. Weil alle die, die die Lehre wirklich gerafft haben, die Heilsgarantie haben. Es ist nicht mehr so entscheidend, ob das in diesem Leben noch zu Ende gebracht wird oder ob man noch ein bisschen in der Runde greift. Das ist wirklich dann gemessen an der Anfangslosigkeit der Existenz ein sekundäres Ding. Nach dem Schlusssatz kommt immer noch ein Schlusssatz. Das hängt aber damit zusammen, dass ich noch kurz versuchen will, das mal einzuordnen und ins Verhältnis zu setzen zu dem, was wir in den letzten Wochen und Monaten besprochen haben. Insbesondere, was wir uns in seinem Buch ja angehört haben. Da ging es nämlich um Sila Samadhi Panya. Und ich habe diese Rede nicht zuletzt deshalb rausgesucht, um zu zeigen, selbst da, diese Rede nimmt sich so ganz anders aus. Da tauchen diese Worte alle gar nicht auf. Selbst da geht es um nichts anderes als um immer dieselben drei Dinge, Sila, Samadhi, Panya, aber wie man sieht, in einer speziellen Gewichtung. Nehmen wir Sila, war für Govindo kein Thema. Das war für ihn normal, Alltag. Wobei es für uns gerade unser Hauptarbeitsgebiet ist. Samadhi, Sammlung, Meditation, das war sein Hauptding, weil er sein Herz so läutern wollte, dass er gesammelten Herzens im Brahma-Himmel erscheinen kann. Und Panya war die größte Lücke, weil das war der Hauptpunkt, wo er nicht gesehen hat, ich bin im völlig falschen Dampfer, weil ich zwar den Weg nach oben kenne, den Weg nach oben gegangen bin, aber nicht herausgegangen bin und auch gar nicht wusste, wie es herausgeht und dass es noch herausgehen muss. Und das ist gerade das Entscheidende, was der Buddha Dhamma liefert, dass er sozusagen diesen Mangel an Weisheit, der weder damals bei Govindo war, noch bei seinen Zeitgenossen, noch bei Brahma Sanan Kumaro vorhanden war, sondern in der Welt überhaupt nicht vorhanden war zu der damaligen Zeit, erst wieder durch den Buddha, sprich durch den Bodhisattva, sprich den späteren Buddha, wieder in die Welt gebracht worden ist.